Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
Die Zeitenwende ist unübersehbar. Kriege, Flüchtlingskrise, Wirtschaftskrise und nicht zuletzt die Kirchenkrise. All das hält uns in Atem. Kaum eine gesellschaftliche Institution, die sich nicht Gedanken um ihre Zukunft macht. Das gilt auch für die Kolpingsfamilien. Die werden sich in den kommenden Jahren auf den Weg der Erneuerung begeben. Helfen soll ihnen dabei die Vision 2026. Was sich hinter dieser Initiative verbirgt, das klären wir heute in der Kolpingstunde zusammen mit Diözesanreferentin Marion Martin und Diözesanpräses Christoph Wittmann. Frau Martin, Herr Präses Wittmann, herzlich willkommen in der Kolpingstunde.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, grüß Gott.
Herr Präses Wittmann, wieso beschäftigt sich Kolping im Erzbistum zurzeit so intensiv mit der Zukunft des Verbandes? Was sind die Gründe dafür?
Die persönlichen Erfahrungen am Anfang in den Kolpingsfamilien zu erleben, dass vieles im Umbruch ist, gesellschaftlich und auch verbandlich, kirchlich vor allem auch, und dass viele so die Erfahrung gemacht haben, es ist nicht mehr so, wie es immer war, wir erleben Abbrüche und Umbrüche und sind zunächst hilflos, wissen nicht, was zu tun ist, und dann war praktisch so die Erfahrung, wir müssen jetzt die Gegenwart mit einem realistischen Blick betrachten und dann schauen, wie gehen wir Wege in die Zukunft.
Frau Martin, wie ist denn die Gegenwart in den Kolpingsfamilien? Ich nehme mal an, als Diözesanreferentin sind Sie auch viel unterwegs im Bistum. Wie erleben Sie da zurzeit, wenn Sie unterwegs sind bei den Kolping-Mitgliedern, das Stimmungsbild vor Ort? Wie würden Sie das einschätzen?
Das ist quasi die Entstehungsgeschichte unseres heutigen Themas. Herr Wittmann und ich haben vor 2 Jahren ungefähr zeitgleich angefangen und waren viel draußen, wie wir immer selbst sagen, und haben da eigentlich ein sehr heterogenes Bild festgestellt. Auf der einen Seite damals immer auch mit der Begründung nach Corona, das war so Mitte 22, wo immer wieder Ausläufer von Corona angeblich die Ursache waren. Ich sage deshalb angeblich, weil es unsere feste Überzeugung ist, dass Corona ein Mosaikbaustein in diesem Ganzen ist. Corona hat wie an vielen anderen Stellen auch Entwicklungen, die ohnehin gekommen wären, wie in einem Brennglas beschleunigt. Und so haben wir ein sehr heterogenes Bild festgestellt. Einerseits Kolpingsfamilien, die mit dem Grundton des Pessimismus, der Entmutigung unterwegs sind, die das diffuse Gefühl haben, irgendwie waren wir hier auch schon mal mehr, aber so als Antwort, als erster Reflex war die Reaktion mehr vom Gleichen und das konnte so nicht funktionieren. Wir haben dann, wenn wir wieder im Büro waren, immer wieder auch diese Besuche reflektiert und haben dann gesagt, es scheint ein Muster zu sein, es lohnt sich da genauer hinzuschauen. Und haben dann umgekehrt die Frage gestellt, was machen denn die Kolpingsfamilien anders, bei denen es gut läuft? Und so ist dann über einen Zeitraum von fast 1,5 Jahren, weil wir gesagt haben, da geht auch Solidität vor Tempo. Und wir haben erfahren, auf Bundesebene sind es ähnliche Phänomene. Das ist nicht nur bei uns im Erzbistum München und Freising so. Da lohnt es sich hinzuschauen und da lohnt es sich, das Ganze mit einem Konzept zu unterfüttern, wo wir uns auch in der Verantwortung sehen, das mit unserer Expertise dann auch reinzugeben in die Kolpingsfamilien.
Das heißt, die Zukunft der Kolpingsfamilien ist erstmal nicht nur eine reine Mitgliederfrage, also wie werbe ich neue Mitglieder, sondern auch auf den Ist-Zustand zu schauen. Es geht vielleicht auch gar nicht mal unbedingt um Überalterung, kann natürlich auch der Fall sein, sondern dass eine Situation eingetreten ist, die einfach schwierig ist.
Ich glaube, es kommen 2 Dinge zusammen und das bildet sich aus unserer Sicht auch im Leitbild ab. Auf der einen Seite der Binnenbereich, der verschiedene Dinge aufweist, die Überalterung, eine Frustration, weil Formate, die bislang oder in den letzten Jahrzehnten erfolgreich waren, so nicht mehr funktionieren. Auf der anderen Seite auch Entwicklungen, die gar nicht unbedingt die Kolpingsfamilie selbst oder Kolping als ganzer Verband zu verantworten hat. Wir haben Stichwort Ehrenamt 4.0, vielleicht sind wir auch schon weiter und ich müsste korrekterweise 5.0 sagen. Wir haben gesellschaftliche Entwicklungen, dass Menschen der Kirche gegenüber und alles, was in kirchlicher Nähe sich aufhält, kritisch eingestellt sind. Und in diesem Bereich spielt sich eben auch das Leben einer Kolpingsfamilie ab. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die Kolpingsfamilien, die sagen, wir sind nicht nur uns selbst genug und damit auf eine Art geschlossene Gesellschaft. Diejenigen, die es schaffen, wir haben eine gute Nestwärme, bild gesprochen. Wir schaffen es aber auch, in den Sozialraum hineinzuwirken, öffentlich sichtbar zu sein, als Person wie auch als Kolpingsfamilie. anspielbar zu sein im Sinne von, wir sind ansprechbar für Vernetzungen. Wir haben uns als guter Kooperationspartner bewährt. Wir arbeiten an echten Fragestellungen, Stichwort Kleidermarkt oder Repair-Café. Das sind Kolpingsfamilien, die heute schon gute Bedingungen haben, wo wir uns keine Sorgen um die Zukunft machen, die natürlich aber auch sich perspektivisch fragen müssen, wie es weitergehen kann. Aber das sind die Dinge, wo wir sagen, da läuft es gut, wenn diese Dinge laufen. Öffnung und, was noch ein wichtiger Punkt ist, das Thema Kommunikationsstruktur. Es wird, wenn Sie uns nach der Zukunft fragen, darum gehen, Kolping nicht nur im Binnenbereich untereinander zu kommunizieren, sondern auch nach außen mehr denn je zu erklären, warum. Warum bei uns? Warum nicht woanders? Und das ist diese Großwetterlage, die ich vorhin angesprochen habe. Jeder, der irgendwie ein Ehrenamt anbietet, das ist gar kein Problem von Kolping allein, muss in der heutigen Zeit mehr denn je erklären, warum bei ihm und warum nicht bei jemandem anderen.
Bleiben wir weiterhin erstmal noch beim Ist-Zustand. Frau Martin, Sie sind auch Mitglied der BUB-Steuerungsgruppe auf Bundesebene, BUB, das heißt Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien. Das gibt es auch schon längere Zeit. Was machen Sie da genau? Also wenn jetzt eine Anfrage der Kolpingsfamilie kommt, so geht es nicht mehr weiter bei uns, wir machen uns ernsthaft Sorgen. Was wäre da der erste Schritt?
Der erste Schritt ist in der Regel ein Anruf bei mir, wo es darum geht, auch zu fragen, ob BUB überhaupt das richtige Instrument sein kann. Manchmal ist es schon ein Anruf oder ein Besuch von uns. In der Regel geht es um Fragestellungen, wie wir haben Vorstandswahlen, die anstehen und finden keinen neuen Vorstand. Unkritische Dinge sind Moderationen einer Vorstandsklausur oder einer Veranstaltung. Von der Anlage her ist BUB, also Begleitung und Beratung, ein selbstgesteuertes Coaching-Konzept, wenn Sie so wollen. Die Fragestellung bringt die Kolpingsfamilie selbst ein. Dadurch ist es, finde ich, auch, sage ich als Theologin, ein zutiefst biblisches Instrument, nämlich die Frage, was willst du, was ich dir tue? Wir gehen nicht rein, wir sind ein 8-köpfiges Team von Praxisbegleitern, wir gehen nicht rein und sagen, wir wissen, was ihr braucht, wir wissen, was gut für euch ist und wir wissen, wie wir da hinkommen. Sondern die Kolpingsfamilie selber hat eine Fragestellung, die bei ihnen vor Ort im Alltäglichen aufkommt, kommt damit auf uns zu und wir geben das dann in dieses Team. Wer Lust drauf hat, das hat auch mit geografischer Nähe zu tun, wer wohnt wo, wie können wir Wege kurz halten, wo gibt es vielleicht schon in der Vergangenheit gewachsene Beziehungen, wo man sagt, die kenne ich, da lasse ich mich gut drauf ein. Und dann kann das eine kurzzeitige Geschichte sein oder ein länger angelegter Prozess. Und die Steuerung, das ist uns immer ganz wichtig, liegt bei der Kolpingsfamilie selbst. Sie geben den Startpunkt, sie entscheiden auch, wie lange das weitergeführt wird und haben somit die volle Verantwortung und die Steuerung über diesen Prozess. Und das Ganze ist ein freiwilliges Angebot. Wir haben das auf Bundesebene immer mal wieder diskutiert, ob wir das verpflichtend machen, halten wir aber aufgrund der Anlage dieses Konzepts für paradox. Es bleibt weiterhin ein freiwilliges Konzept, wie auch unsere Vision, über die wir heute sprechen, ein freiwilliges Angebot ist. Ich glaube, das ist einfach Grundlage jeder Beratung, jedes Konzepts, jeder Supervision zu sagen, es muss freiwillig sein, damit es gut wirken kann.
Wie viele Beratungen laufen zurzeit bei Ihnen?
Bei uns laufen 2. Eine ist gerade abgeschlossen. Also wir haben übers Jahr immer 2 bis 3. Das ist relativ viel. Das hört sich jetzt wenig an, aber wenn wir es mit anderen Diözesanverbänden vergleichen, relativ viel. Wir als Team treffen uns auch regelmäßig, machen auch Fort- und Weiterbildungen, die zum einen der Bundesverband anbietet oder auch wir. Und wir werden uns jetzt Anfang November das nächste Mal wieder treffen.
Kommen wir zur Vision 2026, die sich eben jetzt aus diesem Ist-Zustand herausgeschält hat, herausgebildet hat, dass Sie sagen, wir müssen jetzt auf die Zukunft schauen und dafür eine Vision entwickeln. Herr Präses-Wittmann, was ist denn zunächst mal das grundlegende Ziel dieser Vision? Was wollen Sie damit erreichen?
Erreichen möchten wir, dass die Kolpingsfamilien zukunftsfähig werden und vor allem, dass sie Ehrenamt gerne und mit Begeisterung tun. Und da sind für mich ganz wichtig, im religiösen Verständnis auch Rückbindung zu wagen auf das, was unseren Verband ausmacht. Also die Gründergestalt Adolf Kolping hat ja auf eine konkrete Not seiner Zeit reagiert. Und ich nenne jetzt mal ein paar Stichworte, die nach wie vor auch zeitgemäß sind. Und zwar Heimat in der Fremde geben, Menschen zu bilden ganzheitlich, vor allem auch was Werte angeht und natürlich christliche Werte vor allem, weil er Priester war, und dann auch die Vergemeinschaftung zu fördern, also Menschen sozusagen einen Ort zu bieten, wo sie all das erleben. Und ich glaube, diese Bedürfnisse sind nach wie vor sehr aktuell und sollen in den Kolbingsfamilien oder auch in unseren Institutionen, Bildungswerk, Akademie, was wir alles haben, sich ausprägen. Und da lohnt es sich hinzuschauen, wo bieten wir auf Grundlage dieser Werte Räume an, aber auch ganz konkret sich nicht zu verzetteln, sondern zu konzentrieren. Also es ist ein Profilierungsprozess, der schaut, welche Ressourcen haben wir vor Ort, auch welche Aufgaben und vor allem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, welche Kooperationspartner und Partnerinnen, wie können wir uns vernetzen im Sozialraum, in der Gemeinde, also nicht so sehr wir als Kolping, wir sind wir, sondern auch zu schauen, es gibt viele Verbände, es gibt viele Gruppen, die ähnliche Probleme haben, dass sie wenig Ehrenamtliche, wenig Engagierte, wenig ja auch kontinuierliche Personen haben, die sich binden lassen, wirklich zu schauen, mit wem kann ich welche Projekte angehen und vielleicht das eine groß machen, gut machen, viel Energie drauf verwenden und vor allem auch kooperieren und dann nach außen kommunizieren, was tun wir. Also öffentlichkeitswirksame, gute Arbeit zu machen.
Lassen Sie uns das noch vertiefen. Sie haben nämlich vier Grundsätze für die Vision 2026 aufgestellt. Vielleicht gehen wir das kurz durch. Also zum einen, sich zu öffnen, eine Willkommenskultur zu schaffen.
Die Erfahrung war auch, ich komme als Fremder, jetzt bin ich nicht unbedingt ein Fremder im Verband, aber ich komme als Außenstehender in eine Kolbingsfamilie. Wie werde ich willkommen geheißen? Kommt jemand auf mich zu? Führt mich jemand sozusagen in die Gruppe ein? Und ich glaube, das ist einmal erstes Anzeichen. Wir wollen offen sein für andere Mitglieder oder für andere Menschen, die auch nicht unserer Religion angehören oder unserer Kultur. Und ich frage aber, steht das nur im Leitbild oder bildet sich das in eurer Gemeinschaft ab? Also ist es auch wirklich spürbar, wenn jemand kommt? Was wäre denn, wenn jemand käme? Würde der sich überhaupt willkommen fühlen? Das wäre so der erste Punkt, wo man schon einmal mit wenig Aufwand viel erreichen könnte.
Dann soll es ein Alleinstellungsmerkmal geben.
Ein Alleinstellungsmerkmal soll in die Richtung gehen, dass Menschen vor Ort mit Kolping etwas Bestimmtes verbinden. Also dass sie sagen, wenn ich Kolping höre, dann denke ich an. Das können Personen sein, die sich im Ort sehr engagieren oder in der Pfarrgemeinde. Das können eben Projekte sein, also Beispiel die Altkleidersammlung ist in vielen Orten und Gemeinden der Kolping Begriff, ja, dass sie sagen, das verbinde ich mit Kolping. Und das gibt auch ein bestimmtes Image, dass sie sagen, ja, sie sammeln Altkleider, um damit ein bestimmtes Projekt oder Projekte in der Gemeinde und im Sozialraum zu unterstützen. Also auch dieses, wir tun nicht etwas für uns, sondern wir tun etwas miteinander, um für andere wiederum was zu ermöglichen. Und dann komme ich eben zum dritten Punkt, diese Kooperation einzugehen, wirklich zu schauen, welche Anliegen haben wir denn vor Ort? Und wenn ich selber sage, ja, bisher haben wir uns um diese oder jene Gruppe gekümmert, die gibt es so nimmer, entweder neu hinzuschauen oder auch jemanden zu fragen, ja, den Bürgermeister, die Bürgermeisterin, den Gemeinderat, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende zu fragen, was habt ihr denn für Bedürfnisse, wo wir andocken könnten, wo wir euch unterstützen können? Also ich muss nicht alles selber machen, sondern ich kann mich auch einer Gruppe anschließen. Und dann eben das auch gut öffentlichkeitswirksam zu machen. In die Zeitung, ins Amtsblatt, was auch immer zur Verfügung steht, im Internet. Einfach dafür zu werben im positiven Sinn, damit andere aufmerksam werden und das wiederum vielleicht den einen oder die andere dazu bewegt zu sagen, Kolbing-Mitglied, warum nicht? Ich schaue mir diese Gruppierung, diesen Verband einmal an.
Und ich glaube, man kann noch einen Punkt hinzufügen, Ressourcen immer wieder neu zu überprüfen, das schlagen Sie auch vor, also Nutzung des Kolpinghauses hier in München, Angebot im Kolping-Bildungswerk, also das ist eigentlich auch immer so ein ständiger Prozess, mehr auf Ressourcen zu schauen.
Genau, also wir haben viele Institutionen auch innerhalb unseres Kolpingwerkes, das Bildungswerk, die Akademie, die Berufsschule, also Institutionen, die sozusagen zu uns gehören, aber die auch oft aus dem Blick geraten, weil sie sehr selbstständig agieren. Aber dann auch zu sagen, was können sie für uns leisten oder wo können wir auch mit dem Bildungswerk zusammen beispielsweise bestimmte Projekte angehen.
Wie geht's denn jetzt weiter, Frau Martin? für die Kolpingsfamilien ganz konkret? Sind jetzt diese vier, fünf Punkte, die wir genannt haben, ein Pflichtprogramm, das abgearbeitet werden muss und dann müssen die Kolpingsfamilien bei Ihnen Rechenschaft ablegen? Wie gehen Sie da jetzt vor?
Also es ist zunächst mal ein freiwilliges Angebot, das wir machen. Wir haben ja auch nicht der Weisheit letzten Schluss. Es ist eine Idee, die wir reingegeben haben in einem ersten Schritt Anfang des Jahres in der Bezirksvorsitzendenkonferenz, wo es auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Keiner hat uns bislang, wir haben es an mehreren Stellen vorgestellt, keiner hat uns widersprochen. Wir haben eher eine Entlastung gespürt nach dem Motto, darauf haben wir gewartet. Das ist quasi das Geländer oder die Brücke, über die wir alle miteinander gut gehen können. Wir verstehen es nicht als Pflicht, sondern wir verstehen es als gemeinsamen Lernweg, den auch wir als Diözesanverband begonnen haben. Wir haben gesagt, wir machen uns auf den Weg in Richtung Zukunft im Wissen, dass wir heute noch nicht alles wissen, was uns da auf dem Weg begegnen wird. Aber ich glaube, uns ist allen bewusst, weil das spüren wir alle, dass wir in dieser Spannung stecken zwischen Herkunft und Zukunft und jetzt etwas tun müssten. Weil wenn wir jetzt nichts tun und die Hände in den Schoß legen, dann behaupten wir, wäre das quasi der Punkt, wo wir sagen, es ist dann irgendwann der Zeitpunkt vertan, wo ich noch irgendwas in die eine oder andere Richtung drehen kann. Was wir also gemacht haben, wir haben es in der Bezirksvorsitzendenkonferenz und dann in der Vorsitzendenkonferenz präsentiert. Dazwischen hat uns das Ganze immer wieder Vorträge, die wir auch nach wie vor noch anbieten, eingebracht. Was für uns auch ein Punkt ist, zu sagen, wir sind auf der richtigen Linie, denn dieses Projekt, das wir so vorstellen, wird angefragt. Wir werden vom Angang her das Ganze so anlegen, dass wir jetzt gesagt haben bei der Vorsitzendenkonferenz im September, macht euch mal auf den Weg, diejenigen, die wollen. Und wir werden immer wieder danach fragen. Wir verstehen es, wie gesagt, als Lernweg mit ein paar Prinzipien nach dem Motto, abgucken erlaubt oder sogar erwünscht. Und auch eine Haltung, ich glaube, das steht einem Verband wie dem unseren gut zu Gesicht, nach dem Motto, gönnen können. Es ist für mich in Ordnung, wenn die Kolpingsfamilie X irgendwas gut kann und das Konzept dann rüberschiebt. Und im Wissen aber, dass es vielleicht bei mir nicht funktioniert und dass wir so miteinander da unterwegs sind. Wir wollen das Thema, so haben wir es angekündigt, immer mal wieder jetzt einbringen, idealerweise auch in der nächsten Diözesanversammlung. Und wir wollen Formate einrichten, die wir aber mit den Beteiligten, so wie sie es brauchen, wir wollen es am Bedarf entlang machen, einführen. Also ich sage jetzt mal Echo-Gespräche, wo diejenigen, die wollen, in den Austausch gehen können, was denn schon gut läuft, wo sie noch was brauchen. Was wir nicht machen werden, das sage ich ganz deutlich, was wir nicht machen werden ist, nach dem Motto, es wird jetzt in 2 Jahren dann irgendeinen Flyer geben oder irgendeine Siegerehrung. Die Heterogenität ist da einfach so groß und jeder, der sich auf den Weg macht und sagt, ich verändere was, ist, glaube ich, schon auf einem sehr guten Weg und dann viel erreicht, weil wir sehen einfach auch die Not der Kolpingsfamilien und der Vorsitzenden, wenn wir da hinkommen, dass sie uns ein riesiges Programm glauben, präsentieren zu müssen, was aber gar nicht der Fall ist. Manchmal, glaube ich, kann man es richtig sehen, vielleicht geht es dir auch so, wie so eine Last von den Schultern fliegt, weil sie das Gefühl haben, sie müssen alles Mögliche und was denn jetzt noch, was will denn der Diözesanverband jetzt noch von uns? Und jetzt ist aber die Botschaft eine ganz andere. Macht eine Sache und macht das, was ihr gut könnt und habt Spaß dabei, weil so sollte Ehrenamt sein.
Das heißt, eine Kolpingsfamilie, die jetzt schon seit Jahrzehnten Altkleider sammelt oder Altpapier und sagt oder dann ihn rückspiegelt, das glaube ich, das trägt doch noch die nächsten 10 Jahre.
Ja,
da passt das erstmal.
Unbedingt. Wir werden keine Strukturen zerschlagen, die gut laufen. Das wäre ja Quatsch. Aber wir bieten natürlich an, zu sagen, es lohnt sich zu reflektieren. Die Zukunft hat den Vorteil, dass sie nicht plötzlich dasteht, sondern quasi Tag für Tag stückchenweise auf uns zukommt. Aber dieses Gefühl ist wirklich bei allen da, zu sagen, es dreht sich gerade was. Wir wissen noch nicht genau, was kommt, aber es muss sich was ändern, wenn wir alle miteinander gut in die Zukunft kommen. Und da gehört auch dazu, und das sehen wir als unsere Aufgabe zu sagen, es darf auch sein, sich von bewährten Veranstaltungsformaten zu verabschieden. Also Dinge, die die letzten 30, 40 Jahre gut funktioniert haben, aber jetzt nicht mehr funktionieren. Das sehen Sie dann zum Beispiel an einer Teilnahme, wenn nur noch 2, 3 Leute kommen. Dann scheint das zur damaligen Zeit das Passende gewesen zu sein, aber halt jetzt nicht mehr. Und dann muss ich das nicht weiterziehen mit viel Frust, sondern darf ich sagen, das war damals das Richtige, jetzt darf es ruhen und ich beginne etwas anderes. Auch dazu möchten wir einladen und Mut machen.
Herr Präses-Wittmann, jetzt ist ja das Thema Synodalität ein ganz wichtiges Thema zurzeit, auch in der Weltkirche, aber viele sagen ja auch, wir müssen das runterdefinieren. Wie sehen Sie das? Könnte man sagen, die Vision 2026 ist jetzt auch so etwas wie eine kleine Kolpingsynode?
In einem gewissen Sinne ist es eine synodale Unternehmung, ja, in dem Sinn, dass ich sage, ich werfe Ressourcen zusammen und höre auch auf die Stimmen der anderen. Also nicht so sehr, wie ich es oft erlebt habe, wir präsentieren Best-Practice-Beispiele und denken uns, ah, das könnten wir auch so machen oder das übernehmen wir jetzt 1:1, wie es Frau Martin schon gesagt hat, sondern wir schauen wirklich hin und synodal im Sinne auch, wir haben unseren Sozialraum, unsere Gemeinde, unsere Pfarrei im Blick. Und ich bleibe jetzt mal beim Beispiel der Altkleidersammlung, wo ich sage, eine alt gewordene Kolpingsfamilie, die sagt, wir schaffen es gar nicht mehr, diese Fahrzeuge selber zu fahren und die Kleider zu sammeln. Die können aber vielleicht sich um eine Bewirtung kümmern und auf die Ministranten oder die Jugendgruppe zugehen und sagen, hey, habt ihr nicht Lust, bei uns mitzumachen, wir sammeln Altkleider und dann gibt's am Abend ein kleines Fest und da bedanken wir uns und dann wird mit dem Geld für die beiden Gruppen irgendwie oder für die Gruppen, die mitmachen, auch ein Projekt unterstützt und darüber hinaus. Und davon reden wir und davon werden viele satt. Und ich nehme jetzt dieses Bild vom Gleichnis von den 5 Broten und den 2 Fischen. Wir werfen zusammen, was wir haben und daraus machen wir was Großes und es wirkt darüber hinaus, also es bleibt was übrig. Und ich glaube, das entlastet insofern, dass wir nicht sagen, überlegt euch was Neues und macht es groß, sondern wirklich einmal ehrlich hinzuschauen, was schafft ihr auch mit wenig Mühe. Also muss es jede Woche der Vortrag sein, wo ich mir Referenten, Referentinnen suchen muss und in verschiedene Bereiche abklappern und dann bin ich enttäuscht, weil eben für den Vortrag 4 Leute kommen und der Referent enttäuscht ist und der Kolpingsvorsitzende. Was könnten wir stattdessen tun? Also nicht zu sagen, dass, wie Frau Martin sagt, das ist schlecht, sondern es ist halt heute kein Bedürfnis. Aber es gibt ganz, ganz wichtige Bedürfnisse. Und da, um auf die Synodalität zurückzukommen, auch zu schauen, erst einmal vor Ort, wen haben wir denn noch mit uns im Boot?
Also Frau Martin, Herr Presses-Wittmann, die Vision 2026, ein spannender Prozess. Die kommende Zeit, die kommenden Jahre, vielleicht hier und da auch mit ungewissem Ausgang. Deswegen, Frau Martin, zum Schluss die Frage, wo sehen Sie die Kolpingsfamilien im Jahr 2030 idealerweise?
Idealerweise haben wir dann alle viel dazugelernt und sind ein Stück weit mehr noch zusammengewachsen, und zwar über alle Ebenen hinweg, Kolpingsfamilie, Bezirk und Diözesanverband, weil ich glaube, dass diese Vision die Wirkmacht hat, nochmal klar zu machen, was ist Verband? Wir sind nicht allein, wir sind miteinander unterwegs. Und ich glaube auch, das zeigen die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, wir haben immer wieder gefragt nach eurem Kolping, warum? Warum tut ihr's? Es kommen dann oft Aussagen wie, ich habe orangenes Blut, und das merkt man den Leuten auch an, dass viel Herzblut dabei ist. Und allein solche Veranstaltungen sind für uns von unschätzbarem Wert, weil es schön ist zu sehen, wie die Leute ihr eigenes Schatzkistchen entdecken und dann sich selbst vergewissert haben, warum sie es tun. Und das gibt so eine Kraft, dass ich glaube, es entstehen aus dieser Selbstvergewisserung raus in den nächsten Jahren so viele schöne neue Dinge. Es wird weniger sein, aber es werden schöne neue Dinge sein. Und ich glaube, dass die Mitglieder gute Erfahrungen gemacht haben, wenn sie sich darauf einlassen.
Herr Presses-Mittmann, was glauben Sie, wenn Sie im Jahr 2030 eine Kolpingsfamilie besuchen, zum Beispiel um Gottesdienst zu feiern, es steht ein Jubiläum zum Beispiel an, wie wird die ausschauen?
Zunächst werde ich ganz herzlich willkommen geheißen, nicht weil ich der Präses bin, sondern weil ich einer bin, der von außen kommt und der dann erlebt, wie Gemeinschaft gut funktionieren kann, wie man aufgeschlossen ist miteinander und dass man stolz ist auf das, was man leistet, was aktuell auch ist, im Sinne von sozialer und gemeinnütziger Ausrichtung und dass man miteinander feiern kann, in dem Sinne, dass man sagt, es ist nicht alles perfekt und es muss auch nicht alles gut laufen, aber wir haben Freude an dem, was wir tun. Und ich glaube, das kann unterschiedlich ausschauen. Es kann auch sein, dass ich zu einer Kolpingsfamilie fahre, um sie aufzulösen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich ohne Druck jedem sein Tempo lassen möchte. Also es kann sein, die eine Kolbingsfamilie sagt, wir sind schon in dem Prozess, den machen wir ja sowieso schon, das ist nichts Neues für uns. Ja, wie wir auch gesagt haben, da läuft einfach schon die eine Sache so, dass wir sagen, damit steht Kolbing in Verbindung und schafft Möglichkeiten. Und der andere aber sagt, uns ist das zu viel oder wir schaffen diesen Prozess nicht. Wir gehen aber versöhnt einen anderen Weg und lösen uns auf. Das kann genauso vorkommen. Und andere kommen in 5 Jahren auf die Spur und sagen, so, jetzt greifen wir nochmal an. Also das soll ja jede Kolbingsfamilie eigenständig für sich entscheiden. Und ich bin froh, wenn ich in die Orte, wo wir Kolbing haben, in einigen Jahren hinkomme und Kolbing nach wie vor lebendig ist und eine Marke vor Ort darstellt.
Dann sind wir gespannt, wie sich die Vision 2026 entwickeln wird. Eine spannende Zeit jedenfalls liegt vor den Kolbingsfamilien im Erzbistum. Frau Martin, Herr Präsesituan, herzlichen Dank, dass Sie uns die Vision 2026 heute vorgestellt haben.
Sehr gerne.
Danke Ihnen.
Und das war sie, die Kolbingstunde im MKR. Ich bin Paul Hasel und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
Münchner Kirchenradio, Kolbingstunde. Die Nachrichten.
Mit Simon Vornberger. Axel Möller, langjähriger Vorsitzender des Kolbing-Bildungswerkes Bayern, ist verabschiedet worden. In einer Feierstunde im Münchner Ausbildungshotel St. Theresia wurde die über 15 Jahre währende wegweisende und erfolgreiche Amtszeit beschrieben und gewürdigt. Im Jahr 2010 hatte er sich an vorderster Stelle für den Neuaufbau der Organisation des Kolbing-Bildungswerkes auf Landesebene als Vorsitzender verantwortlich gezeigt und hat bis heute mit großem Engagement und persönlichem Einsatz zum Miteinander von Verband und Einrichtungen im Kolbingwerk Bayern entscheidend beigetragen. Der Festveranstaltung ging die Aufsichtsratssitzung des Kolbing-Bildungswerkes Bayern voran. Dort gab Axel Möller den Leitungsstab an seinen Nachfolger Björn Panne aus dem Kolbing-Bildungswerk Augsburg weiter. Die 9. bundesweite Schuhsammelaktion hat begonnen. Neben vielen Kolbingsfamilien beteiligt sich auch der Diözesanverband. Gebrauchte, gut erhaltene Schuhe können bis Ende Februar 2025 im Diözesanbüro im Kolbinghaus in München abgegeben werden. Nach Abschluss der Aktion werden die gesammelten Schuhe in Sortierwerken der Kolping Recycling GmbH sortiert und vermarktet. Der gesamte Erlös der bundesweiten Aktion kommt der Kolping International Foundation zugute. Ziel der Stiftung ist zum Beispiel die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen. Bei der Konferenz der Vorsitzenden der Kolbingsfamilien standen bei den 40 Verantwortlichen in Waldram 2 Themen im Mittelpunkt. Das Jubiläumsfest Anfang Mai 2025 in Köln sowie die Zukunft des Kolbingwerkes im Diözesanverband. Zum 175-jährigen Jubiläum des Kolbingwerkes soll eine Fahrt zum großen Fest nach Köln organisiert werden. Außerdem beschäftigten sich die Vorsitzenden mit der Weiterentwicklung des Konzeptes Vision 2026 des Diözesanvorstands. Dabei geht es darum, den Kolbingsfamilien Impulse an die Hand zu geben, wie sie sich gut auf die Herausforderungen der modernen und immer säkularer werdenden Gesellschaft einstellen können. Auf Einladung des Kolbingwerkes Diözesanverband München und Freising verbrachten 8 Gäste aus Ecuador unvergessliche Tage im Werdenfelser Land. Nach der Anreise der Kolbing-Geschwister wurde ein kleines Begrüßungsprogramm zusammengestellt. So stiegen die Gäste zum Kolbingkreuz auf den Kranzberg, besuchten einen Kuhstall in Partenkirchen, besichtigten alpenländische Architektur und nahmen an einer Brauereiführung teil. Dabei wurde die Gruppe von Landes- und Diözesanpräses Christoph Wittmann und Dolmetscherin Katharina Vogt begleitet. Am 3. Oktober nahm die Gruppe an der Diözesanwallfahrt teil und ging dann weiter zu den jeweiligen Gastfamilien. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt es immer auf kolpingwerk-tv-münchen.de.
Das war die Kolbingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.